Wir sind Christen, wir sind gerettete Menschen und wir haben einen Grund zur Freude. Aber sehr oft, ich weiß nicht, entweder vergessen wir das oder haben wir zu viele Sorgen. Sehr oft haben wir einen Gesichtsausdruck, wo man denkt, warum sind wir so traurig? Ich habe mal einmal so einen Spruch gehört. Das war wohl wirklich so, dass ein Kind geht mit den Eltern vorbei an eine Wiese und sieht auf der Wiese ein Pferd, isst Gras und sagt zu der Mutter, Mutter, ist dieses Pferd auch ein Baptist? Baptisten sind ja, wir waren immer, früher haben uns Baptisten genannt, also ein Christen wirklich lebendigen Glauben haben, so wie wir. Und die Mutter fragt, Kind, warum? Ja, die sieht auch so traurig aus. Und wir wissen, Kinder, die reden immer die Wahrheit, oder wenn man von denen nicht erwartet, ne? So wirklich, ich weiß nicht warum, manchmal sind die Christen wirklich traurig. Manchmal kann man das nicht verstehen. Sehr oft habe ich selbst gesehen von Prediger, die nach vorne kommen, die haben so ein wirklich trauriges Gesichtsausdruck. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber wir haben doch viele Gründe zum Freuen. Ich lese jetzt uns einen Vers, der steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ja, also in diesem Text steht auch geschrieben, dass wir ab und zu mal, wenn es sein soll, traurig sind, weil wir haben viele Anfechtungen, wir haben viele Versuchungen, aber wir werden uns freuen. Und ich wollte heute von dieser Freude reden, uns nochmal vor Augen führen, dass wir Grund haben, uns zu freuen. Und ich denke, wir haben jetzt Frühling, alles blüht, alles so schön, und das, diese Thema passt so gut, weil wir auch vor kurzem erst die Auferstehung Jesus gefeiert haben und wir haben uns gefreut. Aber damit diese Freude auch lange anhält, dass wir uns darüber Gedanken machen. Deswegen lese ich Kontext, wo ich diesen Vers sozusagen rausgerissen habe. Das ist 1. Petrusbrief ab Vers 3, Kapitel 1, ab Vers 3 bis zum 9. Vers lese ich vor. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass ihr offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit eure Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zum Lob, Preis und Ehre, wenn es offenbart wird, Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit aussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Vielleicht, wenn man das so hört und selber Text nicht verfolgt, etwas kompliziert zu verstehen, weil dieser Text ist sehr hat eine große Tiefe. Da ist so viel gesagt und wir gehen Punkt für Punkt durch. Und das erste Vers, ich lese das nochmal, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dieser Vers, der spricht von Anbetung unseres Vaters und den Herrn Jesus Christus. Der spricht, dass er barmherzig ist. Der spricht an, dass er groß ist. Der spricht von wiedergeboren zu sein. Und der spricht von der Auferstehung von den Toten. Und dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Und das sind Gründe zum Freuen, selbst wenn wir ja manchmal Anfechtungen haben. Ja, ich weiß, das ist manchmal nicht einfach, Gefühle zu kontrollieren. Vor allem, wenn man krank ist und wird man irgendwann mal müde. Wenn man Probleme hat, wenn man Sorgen hat. Und die drücken wirklich einen zum Boden. Aber ich denke, das ist sehr oft darum, weil wir zu menschlich bezogen sind. Schaut mal, er sagte im ersten Vers, beziehungsweise im dritten Vers, erster Vers, was wir gelesen haben, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Petrus fängt das mit Anbetung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In anderer Übersetzung steht, gepriesen sei Gott. Lobt Anbetung, ihn zu preisen. Er fängt damit an, weil er uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat und uns eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Den Herrn zum Loben und zu preisen. Ich weiß, in vielen Gemeinden, da macht man sogar Gottesdienste, wo man so ein Thema hat, loben und anbeten. Man singt viel, man erzählt Gedichte, das ist schön. Aber im Leben, zum Loben, wie ist damit? Bei uns ist sehr oft, wie ich schon sagte, wir sind so menschlich bezogen. Wir sind sehr oft traurig, weil wir viele Sorgen haben. Wir haben wirklich Sorgen. Ich mache mir Sorgen wegen Kinder. Ich mache mir Sorgen, dass ich etwas falsch mache. Ich mache mir Sorgen, dass die Kinder einen Frucht davon tragen, dass ich etwas falsch mache. Und das sind begründete Probleme und Sorgen. Und wir leben in so einer Welt, wo Stress, Terminen und so weiter sehr groß sind. Es ist nicht so wie früher, wenn man hat einen Tag in der Woche, wo man nur Wäsche wäscht. Man hat sich einen Tag eingeplant, weil man nichts anderes mehr schafft. Das war viel Arbeit, Wäsche zu waschen. Das weiß ich noch, wo ich klein war. Im Flur liegt ein Berg von Wäschen und meine Mutter war den ganzen Tag damit beschäftigt, die zu waschen. Wasser gekocht und von Hand die aus, wie sagt man das, auspressen, aufhängen, bügeln. Heute ist von einer Seite einfacher. Man hat verschiedene Waschmittel getrennt, Waschmaschine. Irgendwann macht sie piep, 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 man kommt runter, Wäsche raus, ins Trockner rein, piep, 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 kommt wieder, Wäsche schon trocken. Von einer Seite ist das einfacher. Von anderer Seite, man sagt, oh, zwischendurch schaffe ich noch andere Sachen. Und man hat den Tag so voll, dann irgendwann kommt mal, man hat zwar viel vielleicht geschafft, aber geistlich ist man ganz kaputt. Das ist unser stressiger Tag heutzutage. Wir haben viel Technik und die Technik hat uns sehr in Angriff genommen. Und wenn irgendwas kaputt geht, wenn wir einen Termin nach dem anderen haben, Klar, wir sind voll ausgelastet. Und wir vergessen manchmal in diesem Hektik, in diesem Stress, einfach an Gott zu denken. Daran zu denken, warum ich ihn preisen kann. Im Psalm 103 schreibt David: Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Psalm 103, 1., 2. und 3. Verse. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Ich kann mir vorstellen, als König macht man sich auch viele Sorgen. Wahrscheinlich das können wir nicht nachvollziehen. Keiner von uns ist König gewesen. Auf seinen Schultern den Last zu tragen, Volk zu führen, wahrscheinlich noch mehr Angst zu haben, irgendwas falsch zu machen. Und dieser König, der sagt, der schreibt den Psalm: Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden. David als König denkt daran, dass Gott ihm die Sünden vergibt, das, was er falsch macht. Und er sagte: Ich darf das nicht vergessen, deswegen lobe den Herrn meine Seele. Als König hat er Zeit, an Gott zu denken, der ihm Sünden vergibt, der ihm viel Barmherzigkeit zeigt. Und er sagte: Vergiss nicht, lobe den Herrn meine Seele. In Offenbarung lesen wir im Kapitel 4, Vers 11: Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Offenbarung 4, 11. Ja, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Wir haben jetzt zwei Punkte gelesen. Einmal, weil er uns Sünden vergibt, weil er viel Gutes tut, sogar drei, ne? Und drittes, weil er alles geschaffen hat. Und er ist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Die Frage ist, wie ist das? Denken wir daran? Dieses großes Barmherzigkeit, dass er uns die Sünden vergibt, dass er alles, was wir im Leben haben, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir lesen diesen Text, was zu jeder Ernte Dankfest, wo Gott zu seinem Volk spricht, dass er ihn mit Mana gefüttert hat, er hat ihn hungern lassen. Und das ist nur zu einem Zweck, damit sie merken, dass sie von Gott abhängig sind. Damit sie nicht sagen, es könnte meine kräftige Arm hat das alles geschaffen. Nein, Gott schenkt uns Sonne, Regen zu seiner Zeit, dass die Erde Frucht bringt, damit wir merken, dass wir von Gott abhängig sind. Aber wir sind in diesem Stress, in diesem menschenbezogenen Leben so vertieft. Wir gucken nur, was auf dem Boden ist. Ich sage immer, wir haben jetzt zwei Katzen und wenn ich aus dem Zimmer die Katzen verjagen möchte, habe ich euch schon erzählt, ich nehme Laserpoint, projiziere Pünktchen auf den Boden, führe mit dem Laserpoint und die Katze jagt diesem Pünktchen nach. Meine Katze ist so gesehen dumm, sie kann gegen seinen Instinkten nicht nachgehen, sie muss das, was bewegt, sich jagen und sie läuft hinterher und ich mache einfach Tür zu und fertig. Die Katzen sind draußen, ich habe meine Ruhe. Aber wir sind genau wie diese Katzen. Irgendwas bewegt sich. Hier Arbeit, hier Kinder. Wir laufen, wir gucken noch, wir müssen nach oben schauen. Und wenn wir und wir vergessen, dass wir von Gott abhängig sind, dass er kontrolliert unser Leben. Alles, was wir haben, ob das unsere Gesundheit, ob das unsere Haare sind, ne? Er hat so gemacht, dass ich keine habe. Er kann aber genauso machen, ich komme beim nächsten Mal und ich habe so eine Haartracht. Kann er machen. Er kann machen, dass jemand, der Haartracht hat, nachher auch mit der Glatze rumläuft. Und wir machen uns Sorgen. Ich weiß noch, mein Opa, der hatte auch Glatze, der hat sich immer zu einer Seite so drauf gemacht, Kappe drüber, hat ausgesehen, ob er viele Haare hat. Haben ganz viele Menschen damit Probleme. Haarausfall. Aber was ist, wenn Gott wirklich etwas wegnimmt? Wir sind ganz traurig. Deswegen wahrscheinlich dieses Buch Hiob hat Platz in der Bibel gefunden, damit wir lernen von Hiob. Stellt euch mal vor, alles zu verlieren. Ich habe gesagt, wo meine Sorgen sind, Kinder und so weiter. Hiob hat alles verloren. Hab, gut, Kinder. Und er sagte im Buch Hiob, in 1. Kapitel, 21. Vers, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Schaut mal, Hiob lobt und preist Gott, obwohl ihm er alles genommen hat. Es ist schockierend und was ist das für eine Kraft, der Hiob hat. Schaut mal, der Hiob ist bewusst, dass Gott sein Leben kontrolliert. Dass er der Herr ist seines Lebens. Dass alles, was er besaß, Reichtum, Familie, ist alles von dem Herrn. Er hat es gegeben. Das heißt, er hat auch Recht zu nehmen. Und er lobet den Herrn. Er ist ihm bewusst, dass der Herr auch ihm wieder schenken kann, was letztendlich auch der Fall war. Seine Frau, eine Person, die eigentlich ihm beistehen soll, die sagten, verflucht doch den Gott und stirb. Was sagt er? Du sprichst eine, die keinen Verstand hat. Sollen wir Gutes von dem Gott nehmen und Schlechtes nicht? In Jeremia, Kapitel 9, Vers 23 und 24. Buch Jeremia, Kapitel 9, Vers 23 und 24. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne. Dass ich der Herr bin, die Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erde, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Hier sind noch ein paar Punkte aufgezählt. Ein Starker, ein Weiser, ein Reicher. Das ist so oft das, was Leben versucht im Leben zu erreichen. Eine Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen. Der andere umgekehrt, der liest viel, versucht eine Weisheit zu bekommen oder ein großes Wissen zu bekommen. Der andere macht vielleicht sehr viel Sport, um irgendwas zu erreichen. Vielleicht irgendwelche Turniers zu gewinnen. Und er sagte, das alles kann man vielleicht machen. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, Weisheit zu haben, Gesundheit zu haben, wenn man Sport treibt. Aber das Einzige, was dem Herrn wirklich gefällt, da sagt er, nur der sich kann rühmen, damit, dass er mich kenne. Hiob kannte Gott. Und deswegen hat er Kraft, ihn zu loben, selbst in diesem Schicksal oder in diesem Moment, wo alles, was er alles verloren hat. In unserem Leben Gott zu loben und ihn zu preisen. Daran zu denken, dass er unser Herr ist. Daran zu denken, dass er unser Leben regiert. Weißt du, wir reden sehr oft, oder Christentum redet sehr oft, Christ zu sein, das heißt, das Leben zu ändern. Das ist das Erste. Wenn ein Christ ist, dann muss sich sein Leben ändern. Das stimmt auch. Nur wir sehen in erster Linie, Gott gefällt, wenn ein Mensch nicht das Leben ändert, sondern dass er ihn kennt. Wir haben letzte Zeit sehr viel aus Römerbrief über diesen Text, Kapitel 12, 1. 2. Verse gelesen, wo wir nicht diesem Welt gleich sein sollen, sondern die Wille Gottes erkennen, die gut ist, die barmherzig ist, wohlgefällig ist. Merken wir auch, dass da in diesem Text, wir sind dafür da, oder Gott hat uns dafür wiedergeboren hat, damit wir ihn kennen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Ein zweiter Punkt, große Barmherzigkeit. Nicht einfach Barmherzigkeit, eine große Barmherzigkeit. Im Psalm 3, Vers 3 bis 5. Denn eins waren wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergeudungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilands Gottes erschienen, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Hier schreibt Paulus und schreibt etliche negative Eigenschaften, was wir besitzen. Wir waren unverständlich, ungehorsam, irregehend, lebten nach unseren Lüsten, Begierden, führten Leben, Bosheit und Neid. Und Gott hat nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes uns errettet hat. Wir haben vom Loben und vom Preisen gesprochen. Aber wenn wir daran denken, an seine Barmherzigkeit, eine große Barmherzigkeit, das ist auch ein Punkt, warum wir ihn loben können. Warum wir uns freuen können. Ist das nicht toll, daran das zu wissen, dass nicht nach meinen Werken ich gerettet bin? Das ist seine Barmherzigkeit. Wenn ich an meine Errettung denke, für mich ist das ein Wunder. Ich bin von Natur eher so ein Skeptiker. Ich zweifle in erster Linie an alles, was mir gesagt wird. Wissen Sie, es gibt Menschen, denen wurde etwas gesagt. Ich weiß nicht, was man essen muss, damit man abnimmt. Und er, oh super, und erzählt allen anderen, was man essen muss, damit man abnimmt. Oder egal was, ne? Ich zweifle erstmal daran. Es ist vielleicht so negativ, vielleicht manchmal auch hat seine Plusseiten. Aber wenn ich an die Rettung denke, an Jesus zu glauben, das ist für mich ein Wunder. Für mich ist das eine Barmherzigkeit, dass er so hartnäckig war, dass er mir diesen Glauben geschenkt hat. Und wenn ich daran denke, was ich für ein Mensch bin, auch nach dieser Errettung, nach dieser Erkenntnis, wo ich Gott kennengelernt habe, und dass ich trotzdem nicht schaffe, so zu leben, was eigentlich, was er von mir erwartet, aber ich bin trotzdem gerettet, ich brauche mir keine Angst zu haben. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass ich meine Rettung verliere. Weil das ist nicht aus meiner Kraft. Ich habe gelesen, ich bin unverständlich, ich bin ungehorsam. Aber nach seiner Barmherzigkeit, nicht nach den Taten, die ich irgendwann mal in meiner Gerechtigkeit, wo ich mal Tage waren oder Minuten, wo ich mal plötzlich gut war und habe was Schönes vollbracht habe, und Gott sagte, ach, alles, was er schlecht getan hat, das streichen wir durch. Hier, heute am 24. um 1 Uhr mittags, er hat was Schönes gemacht. Das zählt. Nein. Das zählt nicht. Nichts zählt von dem, was ich Gutes getan habe. Nur seine Barmherzigkeit. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Drittes Punkt, wiedergeboren. Ein Punkt, um sich zu freuen und ihn zu loben und zu preisen, dass er uns wiedergeboren hat. Paulus sagte, dass wir tot waren nach unseren Werken. Und er hat uns wiedergeboren. Das Wort selbst, wiedergeboren. Wir sind von Neuem geboren worden. Wir waren tot und jetzt sind wir lebendig. Er hat irgendwas erreicht, damit wir in der Lage sind, Gottes Plan zu verstehen. Es gibt Menschen, die Theologie studieren. Die haben sein Leben gewidmet dem, dass man Geschichte kennt. Von Israel, vom Alten Testament, man lernt Hebräisch, Althebräisch, Aramäisch, um die Bibel zu lesen, man kennt alle Zusammenhänge, Prophetie, man kann sehr viel auslegen und die sind nicht wiedergeboren. Wir lesen in Johannes Evangelium und Kapitel 3 die Geschichte von Nikodemus. Er war so ein Mensch. Er war ein Schriftgelernter. Menschlich gesehen, der hat einen großen Posten gehabt. Er kannte sich im Schrift aus, der konnte etwas vorweisen. Und er kommt zu Jesus nachts und er sagte, wir wissen, dass du von Gott bist. Denn solche Werke, was du tust, kann keiner machen, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und Jesus, interessant, wie er antwortet. Er geht nicht auf dieses Aussage drauf, er sagt ihm ganz von vornherein, ganz klar und deutlich, der Mensch kann das Himmelreich nicht sehen, wenn er nicht von Neuem geboren wird. Er hat uns wiedergeboren. Er hat in uns ein Leben eingeatmet, damit wir in der Lage sind, Gottes Wille überhaupt zu verstehen. In Jakobus 1,18 steht geschrieben, er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, auf das wir wären Esslinge seiner Kreaturen. Jakobus 1,18. Er hat uns gezeugt nach seinem Willen. Noch ein so ein Satz. Seine Wille, nicht unseres Wille, nicht unseres Wünschen, Verlangen. Wir lesen im Apostelgeschichte einen Moment, wo ein Mensch, ich habe seinen Namen vergessen, der hat gesehen, dass durch die Hände auflegen die Menschen Heiligen Geist bekommen. Und er wollte diese Möglichkeit oder diese Gabe mal kaufen. Er wollte den Apostel Geld geben, gib mir, damit ich Hand auflege und der Mensch Heiligen Geist bekommt. So ein Irrtum. Die Menschen, wir sehen auch heute, es gibt Menschen, die möchte gerne große Propheten sind. Die sammeln große Versammlungen und die beten da und heben seine Hände hoch und einer fällt um, der andere fällt um, habe ich selbst gesehen. Der betet und hinten stehen schon vorbereitete Menschen, die fangen ab, diejenigen, die da umfallen. Nicht unsere Wille. Nicht wir geben Heiligen Geist. Das ist allein die Wille unseres Vaters. Er schenkt uns Heiligen Geist. Er macht uns wiedergeboren. Er gibt uns einen Geist, der uns lebendig macht und wir sind in der Lage, Gott zu verstehen. Das ist ein Grund, um sich zu freuen. Und dieser Heilige Geist spricht zu meinem Geist, ich bin ein Kind Gottes. Und dann, er hat uns wiedergeboren, hat so eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Lebendige Hoffnung. Was haben wir für Hoffnung im Leben? Auf was hoffen wir? So oft ist das Technik. So oft sind das die Menschen. Ich fahre zu einem Arzt, der muss ziemlich gut sein, der wird mir helfen. Ich frage mal einen Handwerker, der ist gut und der wird mir einen Rat geben oder wird meinen Wasserhahn reparieren oder wird mir eine Wand verputzen, dann sieht das wieder alles gut aus. Oder ein Elektriker, der da Fehler behebt. Oder wir fahren zu einem Masseur, der wird mich einrenken, mein Kopf, und dann habe ich keinen Kopfschmerzen mehr. Wir haben diese Hoffnungen überall. Da sagen wir, klar, geht's doch gar nicht ohne. Aber im Psalm 118, Verse 8 und 9 steht geschrieben, es ist besser auf Jehova zu Jehova, das ist eine Elberfelder Übersetzung. Es ist besser auf Jehova zu trauen, als sich zu verlassen auf den Menschen. Es ist besser auf Jehova zu trauen, als sich zu verlassen auf Fürsten. Schaut mal, zuerst normalen Menschen und dann eine Stufe mehr, Fürsten. Wir haben jetzt vor kurzem in der näheren Zukunft wieder Wahlen. Und wir sehen überall die Lösungen, was die Losungen, was die aufhängen. Bei uns aus dem Preußwald, wenn man rausfährt vom SPD, da ist so eine Losung. Mehr Polizei, weniger Einbrüche. Wählt uns. Vielleicht die Menschen, die bei denen eingebrochen war, fallen darauf auch ein. Vielleicht denken die, ja, wenn ich SPD wähle, wird mehr Polizeikräfte reinkommen und der Verbrecher wird sagen, oh, ist mehr Polizei, hier habe ich eingebrochen, das reicht einmal, mach ich nicht mehr. Hat SPD ja versprochen. Nein, dem Verbrecher ist es egal, ob da mehr Polizei oder weniger. Ob er hier schon mal eingebrochen hat oder nicht. Es ist besser, auf unseren Herrn zu vertrauen, als auf die Menschen. Besser. Das ist eine lebendige Hoffnung. Und im Jeremia, Kapitel 17, Vers 5, da ist sogar viel härter gesagt. So spricht der Herr, Jeremia 17, 5. Verflucht ist der Mensch, der sich auf den Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinen Herzen vom Herrn weicht. Sogar der Mensch ist verflucht, wenn wir auf den Menschen uns verlassen. Klar, wir haben mit Menschen Beziehung, wir haben Kontakten, wir leben miteinander. Und irgendwo einem zu vertrauen gehört auch dazu. Wir lesen sogar in der Bibel, die Liebe glaubt alles. Nur Glauben und den Menschen für seinen Arm, für seine Stärke zu halten und vom Herz zu weichen, so ein Mensch ist verflucht. Wir haben aber eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung unseres Jesus, der lebendig ist, den Gott vom Toten auferweckt ist. Wisst ihr, in diesem Satz ist sogar eine Garantie darauf, dass Gott ihn auferweckt hat, er wird auch uns auferwecken von den Toten. Und wenn ich daran denke, ich bin Gott so oft dankbar, einfach dafür, dass wir ihn zu unserem Hoffnung haben. Dass ich, selbst wenn die Ärzte, selbst wenn die Menschen versagen, er kontrolliert unser Leben. Wir haben schon davon gesprochen. Ich brauche nicht traurig zu sein. Ich weiß, alles hängt von ihm ab. Und Jesus lebt. Er hört mein Gebet. Er weiß mein Herzensschrei, wie wir im Lied singen. Er weiß meine Probleme und meine Schmerzen. Und selbst wenn er vielleicht nicht so tut, wie ich mir das gerne vorstelle oder was ich gerne hätte, trotzdem, ich weiß, dass er über alles Bescheid weiß. Ja, manchmal verstehen wir das nicht. Wenn wir auch Neues Testament lesen und wir sehen die Heilung und ein Moment, wo die Jünger fragen ihn, wer hat gesündigt? Er selbst oder die Eltern? Und Jesus antwortet, keiner. Nur damit Gottes Macht wurde an diesem Mensch gezeigt. Und er heilt diesen Menschen, der von Geburt an behindert war. Und sowas ist schwer hinzunehmen und zu akzeptieren. Nur weil Gott seine Macht zeigen möchte, musste er so lange leiden, sozusagen für nichts tun. Aber wir sehen, dass hier eine lebendige Hoffnung bezieht sich auf die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und wenn wir das 9. Vers von 1. Brief 3 und Vers 9 lesen, unsere Zeit ist aus, das Ende des Glaubens davon bringend, nämlich der Seelenseligkeit. Ich hatte zwar noch ein paar Punkte hier, aber unsere Zeit ist abgelaufen. Aber ich wollte nur damit zeigen, dass wir so viele Punkte haben, um uns zu freuen. Dass wir so eine große Barmherzigkeit unser Gott besitzt, der uns wiedergeboren hat. Er tut alles, damit wir ihn suchen, damit wir ihn verstehen, damit wir ihm lieben, so eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Christi. Wir haben einen Fürsprecher, wir haben einen Tröster. Wir können uns wirklich freuen und wir haben einen Grund, unseren Gott zu loben und zu preisen. Und ich denke, das tut gut, daran zu denken, das zu wissen, nochmal ganz bewusst. Und ich denke, wenn wir daran denken, dann werden wir ihn auch loben und preisen. Und ich möchte, dass wir jetzt auch zusammen tun. Wir werden zusammen beten. Amen.